Ja, das ist für mich auch tatsächlich eine besondere Situation. Also genau wie Hans-Jasper das eben erzählt hat, dass wir hier früher als Kinder herkamen, oft zu den Osterfeuern. Dann hat man hier Ostern und dann abends wurde Osterfeuer gemacht und vorher wurde viel gespielt und so weiter. Und wir sind ja so beide auch sehr traditionell aufgewachsen. Da hatte die Kirche auch eine Rolle, spielte eine Rolle. Aber was wirklich fehlte, war eine Beziehung zu Jesus Christus und ein Wissen darum, dass es einen Gott gibt, der mich sieht. Und das war ja das erste Lied, was wir zusammen gesungen haben von der Jahreslosung her. Es gibt tatsächlich einen Gott, der uns sieht. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, du hast sie gemacht, ihr habt sie gemacht, wir haben das erlebt. Ich muss sagen, bei mir in großer Not. Ich musste erst durch eine große Not hindurch, um zu erkennen, dass es einen Gott gibt, der mich sieht und der durch Jesus Christus in mein Leben treten kann und das so real, dass es das ganze Leben umkrempelt. Und das habt ihr erlebt, das haben wir erlebt. Und als wir vor wenigen Jahren, ja eigentlich erst so richtig in der Corona-Zeit merkten, unsere Herzen schlagen im selben Geist, im selben Takt, weil Jesus in unser Leben kam, da haben wir engere Verbindungen miteinander aufgenommen. Und ich freue mich, dass ich jetzt zum zweiten Hörstallabend hier sein darf. Genau, ich sage noch etwas zu mir. Also ich bin mit Tanja verheiratet, sitzt dort hinten. Und wir haben vier Kinder zusammen und wir leben in Verden an der Aller. Und ich arbeite für einen christlichen Verein, den Gemeindehilfsbund. Ich habe hier mal so einen kleinen Flyer mitgebracht. Da hinten ist ein Tisch und da kann man sich mal informieren. Der ist gegründet worden vor 30 Jahren, weil in der Landeskirche einfach so viel geistliche Not ist. Man hat sich von den Grundlagen des Glaubens abgewendet und hat sich eigentlich für, ich sage mal, sozialpolitische Programme, sage ich jetzt mal so ganz platt, geöffnet und hat eigentlich wirklich die eigentliche Botschaft, worum es eigentlich geht, das hat man kann es so sagen, verraten. Und der Gemeindehilfsbund wurde gegründet, um zu sagen, nein, wir müssen zurück zu der Ursprungsbotschaft, eben, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und dass in den Kirchen nicht Politik gepredigt werden soll, sondern das Wort Gottes und dass es einen Weg ins ewige Leben gibt durch Jesus. Das ist Aufgabe der Kirche und da setzt sich der Gemeindehilfsbund ein, damit das geschieht und gefördert wird und so weiter. Und ich habe hier mal eine Zeitschrift mitgebracht, den Aufbruch, und man kann sich einfach an dem Tisch nachher ordentlich umgucken und einige Sachen mitnehmen, damit man weiß, was wir so machen. Ja, und dann, was habe ich noch? Genau, das wollte ich noch kurz sagen. Wenn man den Gemeindehilfsbund kennenlernen möchte, dann kann man noch ins Internet gehen, www.gemeindehilfsbund.de, www.gemeindenetzwerk.de. Wir haben eine YouTube-Seite und sind auch bei Telegram und so weiter. Also einfach mal schauen, was es da so gibt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, denn darum geht es ja. Wir haben es im letzten Lied gesungen. Der König kommt. Und das soll heute über diesem Abend stehen, dass dieser Jesus, von dem wir reden, eines Tages sichtbar wiederkommen wird. Und ihr habt ja alle das Thema gelesen, was wir heute Abend haben. Und das lautet, wir haben das jetzt noch gar nicht hier zu sehen. Ich weiß nicht, können wir das? Das Finale: Sind wir die letzte Generation? Das Finale: Sind wir die letzte Generation?
Johann, da ist noch
Ja, das.
dein Trecker.
Der Trecker, genau. Nein, das ist nicht unser Trecker. Aber unser Sohnemann, der Justus, der liebt solche Trecker und der sagt: Papi, du musst da was Anständiges haben. Anständiges Bild und deswegen habe ich jetzt den Trecker da drauf. eigentlich mag der Klaas lieber, aber er hat einen Patenonkel, der arbeitet bei John Deere und deswegen muss der auch ein bisschen John Deere-Fan sein. Ah, jetzt. Jo, jetzt klappt es. Also, das Finale. Sind wir die letzte Generation? Und ich steige mal ein mit den Klimaklebern. Die kleben sich auf unseren Straßen fest und tun das, weil sie die Angst haben, dass sie die letzte Generation sind. Und finde ich ganz interessant, dass das die Schlussfolgerung ist. Ja? Ich habe den Eindruck, ich gehöre zur letzten Generation, die auf diesem Globus noch leben kann. Und als den Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass ich mich auf den Straßen festklebe und alles blockiere. Also das ist ja schon eine erstaunliche Schlussfolgerung. Ist das wirklich das, was man tun sollte, wenn man weiß, dass man zur letzten Generation, dass man zu den Menschen gehört, die vielleicht wirklich kurz vor der großen Apokalypse leben? Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Und wir werden im Laufe des Vortrages sehen, dass es unbedingt eine Alternative und ein Umdenken nicht nur bei diesen Leuten, sondern bei uns allen geben muss, wenn wir uns vorstellen, wir sind tatsächlich oder wir könnten tatsächlich zur letzten Generation gehören. Und wir werden im Laufe des Vortrages auch sehen, die liegen vielleicht gar nicht so weit ab von der Wahrheit. Denn die Möglichkeit, dass wir zu der letzten Generation gehören, die auf diesem Erdball lebt, ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Wir werden das sehen. Und dazu möchte ich Gottes Wort aufschlagen. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, da hält Jesus eine lange Rede und diese Rede ist die sogenannte Endzeitrede. Da geht es nämlich genau um dieses Thema, um das Finale. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Finale? Das Ende der Welt oder auch das Ziel der Welt, wie man diese Stelle auch übersetzen kann. Also wo läuft die Menschheitsgeschichte drauf zu? Was ist denn das, was vor uns liegt? Und Jesus gibt in dieser wirklich sehr zentralen Rede dann auch ganz klare, deutliche Antworten. Und ich lese mal einige Abschnitte daraus vor. Also die Örtlichkeit, wo sie sich befinden, ist der Tempel von Jerusalem und da der Ölberg. Sie sitzen auf dem Ölberg und blicken auf das ganze Jerusalem-Panorama und sehen den Tempelberg vor sich und damals noch zu dem Zeitpunkt in der alten Pracht mit dem tatsächlichen jüdischen Tempel und nicht mit irgendeinem Felsendom oder einer Al-Aqsa-Moschee. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte und Erdbeben hier und dort sein. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dann geht es weiter, ich überspringe jetzt einige Verse, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Amen. Also die Jünger wollen von Jesus wissen, ja, wie wird denn das sein, wenn jetzt das Weltende kommt? Wie wird das sein, wenn du kommst, Jesus, und wenn das Ende der Welt ist? Und jetzt gibt Jesus in dieser Rede eine ganze Reihe von Zeichen, was alles vorher geschehen muss. Und das Erste, was er sagt, dieser Tempel, wie er dasteht, wird dem Erdboden gleichgemacht. Das ist das Erste, mit dem er sozusagen eröffnet. Und deswegen nenne ich das erste Zeichen Israel. Es ist das, was in Israel geschieht, da muss das Auge erst einmal hingehen. Und was wir dort heute sehen, ist Tabula Rasa. Die Römer haben 40 Jahre, nachdem Jesus das angekündigt hat, diesen Tempel komplett dem Erdboden gleichgemacht. Noch heute kann man dort die Spuren der Verwüstung sehen. Natürlich ist das jetzt alles wieder bebaut und so weiter, mit der Al-Aqsa-Moschee dort links und dem Felsendom in der Mitte. Dort genau, wo der Felsendom stand, exakt an der Stelle, stand der jüdische Tempel. Jetzt ist es von Muslimen beherrscht. Besetzt, muss man sagen. Aber das ist alles nicht ohne Grund. Und wir sehen hier unten ein Zitat aus Lukas 21. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten erfüllt sind. Also, ganz wichtig, Jesus sagt, das Erste, was passiert ist, der Tempel wird platt gemacht. Und heute, 2000 Jahre später, sehen wir, dass genau das sich erfüllt hat. Aber dann wird etwas geschehen. Es wird die Zeit der Heiden kommen. Das beginnt mit den Römern. Also das ist ja schon zur Zeit der Römer. Aber es beginnt mit den Römern und zieht sich dann bis jetzt durch 2000 Jahre Geschichte hindurch. Und Jerusalem ist 2000 Jahre lang von den Heiden zertreten worden. Es gab Israel nicht. Und jetzt sagt Jesus hier, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was ist 1948 passiert? Am 14. Mai, Staatsgründung Israels, Ausrufung eines israelischen Staates nach fast 2000 Jahren Diaspora-Judentum und ohne Staatswesen. Auf einmal ist wieder ein Staat da. Auf einmal wird in Jerusalem wieder Hebräisch gesprochen. In Israel leben Juden und Israel ist wieder da, wo es sein soll, nach Gottes Wort. Und Jerusalem wird nur noch teilweise von den Heiden zertreten. Eigentlich haben die Israelis die Oberherrschaft. Und das deutet schon als erstes Zeichen darauf hin, dass wir dem Ende ganz nahe sind. Also wenn wir wissen wollen, wo der Zeiger auf der Weltenuhr ist, dann muss unser Blick nach Israel gehen. Und dann muss unser Blick nach Jerusalem gehen. Und dann müssen wir schauen, was dort passiert. Also wer das Weltende voraussehen will, das können wir natürlich nicht im Letzten, aber um diesen Zeiger so ein bisschen nachzuvollziehen, wo er steht, da muss man nach Jerusalem schauen. Und da sehen wir an dieser Uhr, dass der Zeiger sehr nah vor der 12 ist. Denn die alten Propheten haben schon gesagt, dass Israel nach langer Zeit zurückkehren wird aus den Völkern, zurück ins Land. Und sie werden aus den Völkern mit dem Schwert vertrieben werden. Der Holocaust hat dazu geführt, unter anderem, dass ein Zeitfenster sich auftat, in der der Staat neu gegründet werden konnte. Das ist alles nicht zufällig. Und auch jetzt, wenn irgendwo Verfolgungsintensität gegen Juden zunimmt, was passiert? Die Leute kaufen sich Wohnungen, also die Juden kaufen sich Wohnungen in Netanya oder in anderen Orten und sobald sie die Möglichkeit haben, fliehen sie dorthin oder sobald sie müssen, fliehen sie dorthin und besiedeln dort das Land. Das passiert jetzt in Frankreich, wo der Druck gegen Juden massiv steigt. Was machen die? Die ziehen ab. Oder in der Ukraine, der Druck auch dort und dann weg nach Israel. Das ist alles angekündigt worden. Das steht alles hier in der Bibel schon drin. Das ist der Hammer. Man liest das und denkt, boah, das ist ja schon vor Jesu Geburt aufgeschrieben worden. Jahrhunderte vorher steht das da schon drin. Seit Jahrtausenden wartet das darauf, in Erfüllung zu gehen. Heute erfüllt es sich vor unseren Augen. Das ist der Wahnsinn. Also das erste Zeichen, um das nahe Weltende zu sehen, schau nach Israel. Dann haben wir ein zweites Zeichen. Jesus nennt das gleich vorneweg. Er sagt, Vorsicht, man wird euch verführen. Man will versuchen, euch von der Wahrheit wegzuziehen. Und man will euch versuchen, in die Lüge hineinzubekommen. Und deswegen hier der Wolf im Schafspelz, das ist ja ein Bild, das Jesus gebraucht. Seht euch vor den falschen Propheten. Sie tragen Schafskleider, aber inwendig sind sie Wölfe und sie versprechen euch Heil. Sie versprechen euch Rettung. Sie versprechen euch vieles und führen euch weg von der Wahrheit. Führen euch weg von Christus, führen euch weg von Gott. Und nur als ein Beispiel ist hier die Sternausgabe, die wir alle vielleicht noch in Erinnerung haben. Ein Akt der Nächstenliebe, impfen. Und dann, das war die Weihnachtsausgabe des Sterns. Und dann sieht man eine Krippenszene und Jesus bekommt hier von den drei Königen aus dem, von den Königen aus dem Morgenland eine BioNTech-Ampulle zur Krippe gebracht. Ja? Und mehrere Aussagen in der damaligen Zeit, so lange ist es ja noch nicht her, gingen genau in die Richtung, dass in der Impfung die Rettung liegt, das Heil liegt. So hat man das wahrgenommen. Die ganze Menschheit ist global gefährdet durch eine schreckliche Pandemie. Und die einzige Rettung, der einzige Heiland, den wir haben, ist dieses Zeug. So ist das gelaufen. Also solche Bilder sind nicht ohne Grund von den großen Magazinen aufgesetzt worden, weil man eben genau wusste, hier geht es ums Heil. Also man hat hier, also meinte, dass es ums Heil geht. Ja? Man hat sozusagen das eigentliche Heil auf eine irdische, innerweltliche Ebene gebracht. Das ist Verführung. Und das ist unter uns geschehen. Und jetzt sehen wir die ganzen schrecklichen Folgen von solchen Verführungen. Aber man wird natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch verführt. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wo Jesus sagt, Vorsicht! Das ist Zeichen der Endzeit und je näher das Finale kommt, desto stärker wird der Gegner, nämlich der Teufel, versuchen, euch wegzuziehen von der Wahrheit. Das ist so. Also da müssen wir uns auf noch mehr einstellen in dieser Richtung und wir müssen noch wachsamer sein, als wir schon sind, denn der wird alle Register ziehen, um uns von der Wahrheit abzuhalten und von Jesus wegzubringen. Dann kommt ein drittes Zeichen, was Jesus nennt, und zwar Kriege, Kriegsgeschrei und Katastrophen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Und was wir jetzt erleben in der Ukraine und das Gegeneinander dort von zwei Völkern und ja letztlich von vielen Völkern, die dort schon involviert sind. Der Westen ist ja dort auch involviert. Die Außenministerin hat es gesagt, wir sind im Krieg gegen Russland. Jesus sagt, erschreckt nicht. Und man muss förmlich davon ausgehen, dass das sich noch weiter ausweitet. Das hoffen wir alle nicht und beten auch, dass es nicht geschieht. Aber es liegt in der Logik der endgeschichtlichen Entwicklung, dass die Kriege zunehmen. Wir werden gleich, wir werden jetzt hier schon, diesen Satz hier am Ende, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Jesus vergleicht diese letzte Zeit, die mit seinem ersten Kommen ja beginnt, diese letzte Zeit mit den Geburtswehen einer Frau, die schwanger ist und jetzt kurz davor ist, ein Kind zu gebären, und die Wehen kommen und sie kommen, je näher die Geburt kommt, immer stärker bis hin zu den Presswehen. Es wird immer schwieriger, es wird immer schmerzhafter und intensiver. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass so ein Konflikt, wie er jetzt dort seit einem Jahr brodelt, dass sich das ausweitet und dass wir noch mal einen Weltkrieg bekommen, der vielleicht sogar noch größer ist als das, was bisher schon über den Erdball getobt ist. Ich hoffe das alles nicht, aber leider, wenn es passiert, dann müssen wir wissen, Jesus kündigt das an und sagt, es kommen schreckliche Dinge, es kommen Kriege, es wird fürchterlich sein, weil der Mensch so böse ist. Also damit muss man rechnen. Jesus sagt hier, es muss so geschehen, erschreckt euch nicht. Und wir gucken jetzt alle in die Ukraine. Schauen wir diese Karte mal an. Wir werden ja medial in eine Richtung gelenkt. Das war schon Corona so. Das ist auch beim Ukraine-Konflikt so. Man will uns mit dem Fernsehbild und mit den Zeitungen und dem Internet in eine Richtung lenken, dass wir dorthin gucken. Alles andere sehen wir dann nicht mehr. Und der Blick Jesu ist viel weiter. Er sieht den ganzen Globus. Er sitzt im Weltregiment. Und wir müssen seinen Blick sehen. Warum beten alle für die Ukraine und nicht für den Jemen? Was ist das? Warum? Von wem lassen wir uns steuern? Ja, beten für die Ukraine, natürlich. Beten für Frieden, natürlich. Aber vergessen wir bitte nicht all die anderen Konflikte, die genauso dramatisch und schlimm sind. Da sehen wir es. Also das muss so kommen. Auch die Erdbeben, die Hungersnöte, haben wir nun auch gerade alles auch wieder erlebt. Ja, da kommt ein weiteres Zeichen, Verfolgung. Auch das sagt Jesus ganz klar, die, die Jesus nachfolgen, müssen damit rechnen, dass sie für ihren Glauben inhaftiert werden, der Lebensexistenzgrundlage beraubt werden, getötet werden, gefoltert werden, gehasst werden. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Von allen Völkern, das muss man sich mal vorstellen. Jesus sagt das ganz klar, der christliche Glaube wird weltweit verfolgt. Und wenn man sich hier bei der Seite von Open Doors mal anschaut, was weltweit los ist, gerade dort, wo Christen im islamischen Raum leben, aber auch im kommunistischen oder postkommunistischen Raum, China oder Nordkorea und so weiter, da ist zum Teil brutalste Verfolgung. Da kostet es wirklich das Leben, Jesus nachzufolgen. Das heißt, das, was Jesus hier ankündigt, das haben wir heute. Und auch das zeigt wieder, wenn wir an diese Zeichenfrage denken, ja, was sind die Zeichen deines Kommens, dann sind wir heute an einem Punkt, wo wir etwas haben, was es vorher in diesem Maße nie gab, dass der christliche Glaube wirklich auf dem ganzen Globus, um den Globus herum, unter Verfolgung gerät. Und heute ist es selbst in Europa nicht mehr so, dass man seinen Glauben ganz frei leben kann. Ja? Also es wird heute schon schwierig, bestimmte Dinge öffentlich zu äußern. Man äußere sich mal zum Thema Homosexualität im biblischen Sinne. Dann wird es heiß. Und manche stehen deswegen vor Gericht. Gut, er hat es auch mit Donnerstimme gesagt. Ihr wisst vielleicht, von wem ich spreche, Pastor Olaf Latzel in Bremen. Natürlich kann man über die Wortwahl streiten, dafür hat er sich auch entschuldigt. Aber selbst wenn du das alles ganz fein und ordentlich und brav sagst, wenn du die Wahrheit sagst, wird es brenzlig. Und das ist heute schon so. Das heißt, auch in Europa wird es zunehmend heiß. Das hat Jesus alles angekündigt. Und wenn das global passiert, dann sind wir auf der Endstrecke, sind wir auf der finalen Endstrecke. Das kann man wirklich so sagen. Und jetzt kommt das fünfte Zeichen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig oder der wird gerettet, kann man dort auch übersetzen. Also je mehr sich die Menschen von den Geboten Gottes abwenden, desto kälter wird es unter uns. Das Verlassen der Gebote Gottes führt zu einem Erstarrungszustand, zu einem Erkalten in der Gesellschaft und im Miteinander. Und es tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal drauf zu sprechen komme. Ja? Für die es nervt, bitte verzeiht mir das. Aber die letzten beiden Jahre oder letzten drei Jahre, wo es um diese Corona-Sache ging, haben gezeigt, wie kalt es unter uns werden kann. Wie eiskalt. Und wie schnell das geht, dass eben genau das hier passiert. Das ist ja ein Zitat von einem Spiegel-Journalisten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Die sich nicht für eine, wie sich heute herausstellt, mit schweren Nebenwirkungen hervorrufende Gensubstanz entscheiden, bis hin zu vielen, vielen Todesfällen. Wer die sich nicht in den Körper spritzen lässt, die sollen vor allen anderen in der Gesellschaft entblößt, demaskiert, bloßgestellt werden. Und da ist eine Kälte in die Gesellschaft hineingekommen, wie wir das alle, denke ich, so noch nicht erlebt haben. Und es ist genau das, was Jesus sagt. Eine Gesellschaft, die sich von Gott abwendet, wird eine immer kältere Gesellschaft. Und das ist nur ein Symptom einer Gesellschaft, die sich von Gottes Wort abwendet. Wir können da nur gegenwirken, indem wir uns fest an Jesus binden und sagen, Herr, wir wollen mit dir leben, wir wollen die Liebe, die du uns schenkst, in diese Welt zurückgeben so wie du es eingangs auch gesagt hast, ja, dass man etwas von Gott empfängt und es in diese Welt hinein zurückgibt, diese Liebe hinein zurückgeben in diese Gesellschaft, ist das Einzige, was wirklich noch etwas zum Guten wenden kann, wenn Gottes Liebe unter uns gelebt wird, sodass es eben nicht kalt ist und einer auf den anderen zeigt und den anderen bloßstellt. Das ist nur ein Beispiel. Da könnte man jetzt sehr viel sagen. Das sechste Zeichen ist ein ganz wunderbares Zeichen, ein herrliches Zeichen. Und das ist jetzt das Erste, was so richtig positiv ist. Denn diese Zeit wird geprägt sein von der Verkündigung des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die besagt, die gute Nachricht, Euangelion, das ist ja ein griechisches Wort und das bedeutet gute, eu ist gut, Angelion ist die Nachricht, die gute Nachricht vom Reich. Und die gute Nachricht bedeutet, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass er sich tatsächlich vom Himmel auf die Erde auf den Weg gemacht hat, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass also Jesus nicht nur irgendein Mensch war, sondern Gott in Menschenperson. Und dass dieser Jesus dann für uns, die wir sterbliche Sünder sind, dass er dann für unsere Sünde in den Tod geht, nämlich in den Tod am Kreuz. Und dass er dort eine Strafe bezahlt, die eigentlich uns gilt vor Gott. Und dass er damit sagt, ich nehme diese Strafe auf mich, damit du leben kannst mit Gott, indem er die Sünde wegnimmt, deine Sünde, deine ganz persönliche Sünde. Und für mich war das so ein Punkt, dass ich mir gesagt habe, als ich früher in der Andreaskirche in Pferden saß und man sich darüber Gedanken gemacht hat und gesagt, warum soll einer, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz hing, warum soll der etwas mit meinem Leben zu tun haben? Das leuchtet mir nicht ein. Damals wurden viele gekreuzigt. Tausende wurden gekreuzigt. Und warum sitzen wir jetzt in so einer alten Kirche und schauen auf einen, der an einem Kreuz hing? Welchen Sinn ergibt das denn? Und das war für mich eben das große, große, große Wunder, als Jesus dann eben in meiner großen Not, damals in London, da habe ich in London studiert und war wirklich am Ende, am Ende, am Ende. Und ich habe angefangen, nach Gott zu suchen, habe angefangen, im Johannesevangelium zu lesen und durfte dann erkennen, dieser Jesus, der damals am Kreuz hing, wo ich nie begriffen habe, warum er dort hing, dass der in einer Nacht im Februar 1996 in mein Leben tritt. Lebendig. Er tritt in dein Leben, wenn du ihn anrufst und ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Das ist so eine gewaltige Erfahrung. Ich habe nichts gesehen, keine Vision. Ich habe nichts gehört, keine Stimmen. Aber es war so unmissverständlich deutlich beim Lesen des Johannesevangeliums. Dieser Jesus Christus, der am Kreuz hing, der hing dort für mich und für dich und der ist auferstanden von den Toten und er hat heute die Macht, in dein Leben zu treten. Das ist sowas Geniales, dass es alles umkehrt und umwendet und das Leben völlig neu macht. So war das bei mir. Ich wollte damals nur Geld verdienen und mein eigenes Glück suchen und habe mich letztlich selber dabei ruiniert. Und als Jesus in mein Leben kam, hat sich alles gewendet. Und ich habe mir gesagt, diese Botschaft musst du weitersagen. Evangelium, so eine gute Nachricht, dass der Tod besiegt ist. Diese Nachricht muss weitergesagt werden, dass man aus einem Grab wieder herauskommen kann, wenn man an Jesus Christus glaubt. Das können wir doch nicht für uns behalten. Da können wir doch nicht einfach zur Tagesordnung wieder zurückgehen und sagen, naja gut, ist halt so. Nee, da musst du doch weitersagen. Und deswegen sagt Jesus hier, diese Nachricht wird gepredigt werden in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und ich finde jetzt das Faszinierende, dass wir heute in einem Punkt angelangt sind, wo das Evangelium um den ganzen Globus herumgegangen ist. das ist doch der Hammer. Meine Tochter ist in Amerika, ist bei einer Freundin eingeladen in Alaska und lebt dort in einer christlichen Familie. Und wir fanden das fantastisch, mit denen im Austausch zu sein, zu merken, ey, die ticken genauso wie wir, ja. Die glauben an Jesus, die lieben die Bibel. Und dann waren die noch in den ganzen Corona-Fragen genau auf unserem Kurs und wir haben gesagt, super, die sind einfach top. In Alaska. Ja, und ihr kriegt jetzt Besuch aus Afrika. Ja, was? Wie kommt das denn? Ja? Und China. Die schnellst wachsende Gemeinde Jesu weltweit sind China. Und die größte Bibeldruckerei der Welt ist nicht in Mainz oder irgendwo, in China. Ja, also das Evangelium ist um den Globus, um den Weltball herumgegangen. Und Jesus sagt, es ist zum Zeugnis für alle Völker gesetzt. Und ich sehe hier unsere Migranten, wenn die bei uns in die Gemeinde kommen, Iraner und Araber und was weiß ich, wen wir da schon alles hatten, die haben ihre Handys dabei, die haben ihre Bibeln auf ihren Handys, die gehen durch ihre persische Bibel auf ihrem Handy. Das kannst du überall in der Welt machen. Also das Evangelium ist um die Welt gegangen. Dann wird das Ende kommen. Jesus hat das ganz klar gesagt, wenn das Evangelium um den Erdball herum ist, wenn alle Völker das Zeugnis gehört haben, dass er gekreuzigt ist für die Sünden, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit, wenn das alle gehört haben, dann ist das Ende da. Leute, wachen wir auf? Das kann nicht mehr lange dauern. Also wenn man da mal eins und eins zusammenzählt, dann kann das nicht mehr lange dauern. Dann haben die Leute von der letzten Generation an diesem Punkt recht, dass sie den Eindruck haben, sie gehören zu der letzten Generation. Nur eben in einem ganz anderen Sinne. Sie haben es halt nicht verstanden. Jetzt kommt aber noch etwas, das muss ich euch jetzt leider auch sagen, ist jetzt sehr unschön. Aber Jesus sagt das in aller Deutlichkeit. Ich habe diese eine Stelle jetzt da, ich hatte ja einen kleinen Abschnitt übersprungen, aber er spricht von einer großen Bedrängnis. Bedrängnis sagt er sowieso, Bedrängnis wird sowieso sein, aber er spricht dann nochmal von einer großen Bedrängnis. In Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also das wird sozusagen nochmal eine Zuspitzung der Weltgeschichte, eine Bedrängung, wie sie die Menschheit halt noch nie erlebt hat. Und die Welt steuert auf diese letzte große Bedrängnis zu. Und ich glaube, viele Menschen spüren das. Deswegen, eine junge Generation ist unruhig. Die haben eine unfassbare Unruhe in sich und kleben sich deshalb auf irgendwelchen Straßen fest, weil sie eine apokalyptische Entwicklung spüren in sich. Und sie haben ja nicht ganz Unrecht. Genau das wird passieren, aber eben nicht im Sinne einer Klimakatastrophe, weil wir CO2 in die Luft blasen, würde sich angeblich der Erdball erwärmen und so weiter, was die alles da denken, sondern weil es tatsächlich in eine Bedrängungssituation hineinkommt, aber eine Bedrängung einer ganz anderen Art. Und das wird sicherlich auch mit Kriegen zu tun haben und mit Verfolgung eben im Sinne dieser Zeichen, wie Jesus sie nennt. Insofern wird es eine Bedrängung werden, und zwar eine Bedrängung, wie es sie eben noch nie war, unvergleichlich schrecklich. Und in dieser Bedrängungszeit wird noch ein weiteres geschehen. Und dazu gehe ich jetzt, das wird hier auch an einer Stelle genannt, es werden viele abfallen, haben wir vorhin gehört. Und wir sehen in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 noch einmal, ganz ähnlich wie Jesus es sagt, lasst euch von niemandem verführen, sagt dort Paulus, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Das griechische Wort hier ist die Apostasia, das ist das Abfallen vom Glauben. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum es den Gemeindehilfsbund gibt, ja, weil es eben eine Entwicklung gibt in den Kirchen, wo sich selbst bis in die, ich sage jetzt mal, die Chefetagen der Kirche, die Menschen von den Ursprüngen des Glaubens abwenden und das geht in die ganze Gesellschaft hinein. Und wir haben im letzten Jahr die höchste Zahl der Kirchenaustritte, die es überhaupt je gegeben hat. Die Menschen verlassen scharenweise die Kirchen. Natürlich auch aus teilweise guten Gründen. Das kann ich verstehen, warum man die Kirche verlässt. Ich bin Kirchenmitglied und habe da auch meine Gründe dafür. Und doch kann ich jeden verstehen, der der Kirche den Rücken kehrt, aufgrund solcher Entwicklungen. Ja, also wenn hier so ein, also mal, unsere Tochter studiert an der Humboldt-Universität in Berlin und dort hat jetzt am 22.01., da waren meine Frau und ich zufälligerweise auch in Berlin, aber nicht in diesem Gottesdienst, sondern in einem anderen Gottesdienst, da hat also an der Uni unserer Tochter ein Queer-Gottesdienst gegendert mit einem Genderstern. In anderen Worten, Gott ist viele Geschlechter, sagen die, hat dort stattgefunden. Ich weiß nicht, ob jemand den Ketzer der Neuzeit kennt. Das kennen wahrscheinlich nur Leute, die Kinder haben, die so im Alter von unseren 16- und 17-jährigen Jungs sind. Dann kennt man sowas. Die sind dort mit versteckter Kamera hingegangen und haben das mal alles mitgefilmt und dann entsprechend nett kommentiert, ja, wie hier der Pastor also so einen Queer-Gottesdienst absolviert. Das ist Abfall. Es ist Abfall vom Glauben. Sie verraten das Evangelium. Diese ganze Frage nach der Sexualethik ist nochmal ein Thema für sich, muss man auch erklären. Aber ich will nur deutlich machen, hier, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sich wirklich vom Glauben abwenden. Und Jesus sagt ganz klar, das ist Zeichen des kommenden Endes. Und dann kommt ganz am Ende in diese Bewegung hinein der Antichrist. Jetzt gehen wir diesen Vers noch etwas weiter. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das heißt, wir gehen auf eine Entwicklung zu, die mit einem Abfall vom wahren Glauben verbunden sein wird, mit großer Bedrängnis, großer Not, großer Verfolgung. Und am Ende wird eine Person in der Weltgeschichte entstehen, der global eine Herrschaft aufrichten wird. Und das wird ein ganzes System sein, also nicht nur eine Person, sondern es wird ein ganzes System sein, das global agieren wird. Und das wird ein tief religiöses System sein. Es wird also eine tief religiöse Komponente haben. Und wir sehen heute Entwicklungen wie zum Beispiel in Berlin im House of One oder in Abu Dhabi, hier dieses jetzt ganz frisch eingeweihte am 16.02., also vor wenigen Tagen, und am 1. März ist es dann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, eine Anlage, in der eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge in einem Bereich und dann auch so ein Pavillon für Menschen des guten Willens, das sind also alle anderen Religionen, die werden also alle dort zusammengefasst. Man will Orte schaffen, wo alle in einer künstlichen, von Menschen geschaffenen Einheit zusammenleben. Man will sozusagen die Menschheitsfamilie einen und das aber alles menschengemacht. Und das wird nicht ohne Zwang gehen. Man wird den Menschen zu dieser Einheit zwingen müssen. Denn man kann die Menschheit nicht einen, wenn man nicht Jesus Christus ist. Nur Jesus Christus kann Frieden bringen. Nur Jesus Christus kann Heil bringen. Und hier versucht man jetzt auf menschliche Weise durch ein globales System die Menschen zu einer Einheit zu führen. Und da müssen wir einfach mal gucken, was so in der Weltgeschichte abläuft. Es sind Einheitsbestrebungen da, eine Welteinheitsregierung möglichst zu schaffen. Ja, dieses World Economic Forum, da geht es auch darum, aus der ganzen Welt die Menschen in eine globale Agenda zu bringen, damit alle gleich denken und gleich handeln und in einem ganz ähnlichen System leben. Darüber könnte man jetzt viel sagen. Ich will das auch nur andeuten. Und das ist verbunden nach Offenbarung 13 mit einer Scheidung. Das heißt, die Bibel spricht ganz klar von einem globalen System, das alle Völker umfassen wird. Und das ist schon erstaunlich, denn die Bibel ist ja nun geschrieben vor 2000 Jahren, wo nicht global gedacht wurde eigentlich. Man hatte ja immer nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen. Aber die Offenbarung sagt ganz klar, aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Nationen wird ein Reich entstehen mit einem Herrschaftssystem. Und in diesem Reich wird eine Scheidung aufgebaut werden. Und zwar wird sich alles anhand eines Zeichens deutlich machen, dass die einen zu dem System gehören und die anderen werden aus dem System ausgeschieden, weil sie nicht bereit sind, sich dem System unterzuordnen. Also ich lese das hier mal vor und es lohnt sich, diesen ganzen Abschnitt einmal in Ruhe zu lesen. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Ich muss das kurz erklären. Es kommt ein Tier aus der Erde und es kommt ein Tier aus dem Meer. Und Tiere stehen in der Bibel für Staatensysteme, für Großstaatensysteme und für die dazugehörigen Herrscher. In diesem Fall ein Weltherrscher, weil es eben, das sieht man im gesamten Abschnitt, dann eben um Menschen auf dem ganzen Globus gehen wird. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und wenn man die vergangenen Jahre in dieser Corona-Pandemie wach gewesen ist, dann hat man gemerkt, dass sich hier auf globaler Ebene eine Scheidung vollzieht. In zwei Gruppen. Geimpfte und Ungeimpfte. Man meint ja, das ist eigentlich absurd. Ja? Wie kann das sein, dass man diesen medizinischen oder künstlich medizinischen Zustand zu einem Zeichen macht, wo man die ganze Welt in zwei Gruppen trennt. Global, auf der ganzen Erde. Und dass man dann das auch durch ein Zeichen belegen musste. Das war in vielen Fällen ja dann so eine App, die man hier auf dem Handy hatte ich natürlich nicht, aber so hatten das halt viele. Man konnte also mit dieser App dann irgendwo zeigen, ich bin geimpft. Und das ist natürlich im Sinne der modernen Technologie nur ein Mangelsystem. Das heißt, die sind längst am Forschen, dass man so ein Zeichen direkt am Körper trägt. Und diese Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten. Hier BBC, wie ein Graphen-Tattoo deine Gesundheit überwachen kann. Oder hier ein lebendiges Tattoo aus dem 3D-Drucker, das auf die Hand aufgebracht wird. Heute alles möglich. Und wir sehen, dass jetzt Milliarden und Milliarden in diese großen Technologiekonzerne und die großen Pharmakonzerne geflossen sind. Dieses Geld wird investiert in Forschung. Und man wird neue Systeme entwickeln. Man wird alle Menschen auf der Erde in solche Systeme hineinbringen wollen, so wie es damals schon hieß, wir müssen alle Menschen auf der Erde impfen. Wir müssen alle Menschen auf der Erde in dieses System hineinbekommen. Und das wird in der Fortschreibung dieser Entwicklung wird das immer stärker forciert werden und immer mehr kommen. Das heißt, man wird eine große Scheidung machen. Und hier passiert etwas, das ist geistlich zu verstehen. Gott scheidet am Ende. Jesus scheidet. Man lese Matthäus 25, also von diesem Kapitel mal ein Kapitel weiterlesen. Da kommt Jesus wieder vom Himmel herab und er scheidet die Menschheit in zwei Gruppen. In die zur Linken und in die zur Rechten. Die zur Rechten gehören in sein Reich und die zur Linken gehen verloren auf ewig. Das ist sehr hart, aber das ist die Realität. Der Teufel macht nun alles nach, was Jesus macht. Und deswegen will er zum Ende auch eine Scheidung herbeiführen. Aber der Teufel muss alles, was er macht, auf Erden tun. Denn er hat ja kein himmlisches ewiges Reich. Deswegen muss er es in dieser Zeit machen. Er muss es in einer kurzen Lebensspanne eines Menschenlebens machen und er wird es in der letzten Generation machen. Dann wird es zur großen Scheidung kommen auf der Erde. Und das wird eine satanische Scheidung sein. Und dann ist die Entscheidung für uns, geh auf die Seite von Jesus. Stell dich auf die Seite von Jesus. Folge Jesus nach, damit du auf der richtigen Seite stehst. Denn wenn du an diesen Punkt kommst, wo du dir das Zeichen machen musst, da ist die große Frage, was wirst du tun? Bist du bereit, den schweren Weg zu gehen, den Weg der Bedrängnis, ohne das Zeichen? Oder sagst du, nein, ich beuge mich dem Druck, ich halte das nicht mehr aus. Ich will meine Arbeitsstelle nicht verlieren. Ich will nicht, dass meine Familie zerbricht. Ich will nicht meine Freunde verlieren. Ich will mich zu Weihnachten noch mit meinen Lieben treffen. Ja, das sind dann die Dinge, die wir jetzt schon alle durchexerziert haben. Das war alles nur Vorspiel. Das Eigentliche kommt noch. Und das Entscheidende ist, dass du bei dem Zeichen Nein sagst. Das Mal des Zeichen nicht anzunehmen, das wird das Wichtige sein. Und sich ganz auf den Weg mit Jesus zu begeben, koste es auch dein Leben. Das sagt die Offenbarung ganz klar. Dass wir unser Leben nicht geliebt haben bis in den Tod, weil wir gesagt haben, lieber mit Jesus sterben, als ohne Jesus hier mit irgendeinem Zeichen herumzulaufen und dann doch irgendwann ins Grab zu sinken. Dann lieber mit Jesus sterben. Und durch Jesus dann die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Denn, und jetzt kommen wir ja zum großen Finale, das ist ja das Finale der Weltgeschichte. Nicht, dass der Antichrist hier die große Scheidung auf Erden vollzieht, sondern dass Jesus zurückkommt. Dass der König kommt. Und dass er in diese Bedrängnis, die dann sein wird, hineinkommen wird von einem Ort, wo es niemand erwartet. Der Himmel, der jetzt die ganze Zeit verschlossen ist, es wird sich auf einmal der Himmel öffnen und es wird die ewige Dimension, die jetzt noch unsichtbar ist fürs Auge, diese Gottesdimension, die wird hineinbrechen in diese Zeit, in dieses irdische Leben und es werden Menschen auf dem ganzen Globus sehen, dass Jesus der Herr ist. Nicht irgendwelche Weltherrscher, nicht irgendwelche globalen Eliten, sondern dass Jesus derjenige ist, der regiert, schon jetzt im Verborgenen und dann sichtbar. Noch einmal hier, Matthäus 24, Abvers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das heißt hier, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich ihm hier angeschlossen und gesagt hast, Jesus, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne dir, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich bekenne dir, dass ich keine eigene Kraft habe, mein Leben zu leben. Ich brauche dich, Jesus, komm du in mein Leben. Wenn du mit diesem Jesus lebst, dann wirst du an diesem Tag eingesammelt. Und das wird, er wird dich einfach zu dir ziehen. Das nennt man auch die Entrückung. Er wird dich einfach herausnehmen mit Millionen anderen aus allen Erdteilen. Und man wird mit ihm vereint werden. Die anderen aber, für die wird es bitter. Und das ist die eigentliche Scheidung, auf die es hinausläuft. Nicht die Scheidung des Antichristen mit dem Mahlzeichen an der Hand oder an der Stirn, sondern das ist die eigentliche Scheidung, um die es geht. Und da irren eben die Klimakleber von der letzten Generation, weil sie das nicht begreifen, dass es eigentlich darum geht, dass Jesus wiederkommt, dass das die große Apokalypse ist und nicht die Klimakatastrophe. Da irren sie. Und das wird ein bitteres Erwachen sein für die, die nicht vorher noch aufgewacht sind. Genau, jetzt kann man einige Stellen dazu lesen. In der Bibel gibt es ja viele Stellen, wo von der Wiederkunft Jesu die Rede ist. Zum Beispiel hier im 1. Thessalonicher Brief. Das lohnt sich, das alles nochmal so zu lesen, der König kommt wieder vom Himmel herab und die, die zu ihm gehören, werden zu ihm hingezogen. Oder auch hier nochmal im 2. Thessalonicher Brief. Das werden wir jetzt hier nicht alles lesen, aber ich wollte es kurz zeigen, damit man sich mit diesen Stellen nochmal intensiver auseinandersetzt. Aus Matthäus 24 möchte ich das hier als großes Schlusswort mitgeben. Darum wachet, seid wachsam, seid hellwach, auch in Bezug auf die kommenden Entwicklungen, seid hellwach. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ihr Lieben, seid bereit. Seid wach. Seid wach. Und wartet auf den Tag. Und ich habe euch die Zeichen nacheinander gezeigt. 10 an der Zahl. Es könnte gut sein, dass wir zu der letzten Generation gehören. Und wenn das so ist, dann kleb dich nicht fest. Dann kleb dich nicht fest. Pflanze ein Bäumchen, so nach diesem angeblichen Lutherwort. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Nach diesem Motto lebe. Pflanze ein Bäumchen. Folge Jesus nach. Tue Gottes Willen. Und sag diese rettende Botschaft, dieses Evangelium. Sag es weiter. Behalt das nicht für dich, sondern gib's weiter. Vielleicht besonders auch den jungen Leuten, die sich auf Straßen kleben, aber allen anderen auch. Ja, es haben alle bitter nötig, eine Beziehung mit Jesus Christus und das ewige Leben durch ihn. Amen. Amen.